Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik, Management Informationssysteme, mit Professor Dr. Hans-Knut Arndt. Lehrveranstaltung Einführung in Management Informationssysteme. Anwendungsbereich Teil 10. Kommen wir nun zu einem weiteren Substitutionsbegriff des ursprünglichen Management-Informationssystems-Begriff. Ein sehr schillernder Begriff, nämlich der Begriff der Expertensysteme, Expert Systems. Diese Systeme wurden gerade zum ersten Mal Ende der 1980er Jahre sehr stark propagiert. Sie sollten die Zukunft versprechen. Und insofern auch heute wieder vor dem Hintergrund der künstlichen Intelligenz können wir eigentlich einen guten Bezug zu den damaligen Systemen ziehen. Wir müssen uns vielleicht auch klar machen, das können wir uns auch gleich anhand der Idee, der damaligen Idee klar machen, dass solche Konzepte natürlich nicht unproblematisch sind und auch Grenzen haben, die man aber zunächst vielleicht auch erstmal gedachte zu ignorieren. Woraus besteht ein Expertensystem? Wie sieht eine Expertensystemarchitektur aus? Damals hatte man 5 Komponenten vorgeschlagen. Die erste Komponente stellt die Wissensbasis dar. Diese Wissensbasis sollte Fakten, also den eigentlichen Bestand an Wissen, enthalten, dabei natürlich aber auch Regeln. Kommen wir auch gleich mal drauf. Mit diesen Regeln wollte man dann auch arbeiten. Als zweite Komponente haben wir die Wissenserwerbskomponente. Wir sehen also, in diese Wissensmanagementsysteme sollte etwas hineinkommen, nämlich das Wissen. Und das sollte über einen Dialog mit einem Experten oder mit mehreren Experten geschehen. Was man damals noch vollkommen außer Acht gelassen hatte, und später, ich meine jetzt nicht die künstliche Intelligenz, sondern wir hatten auch dann die Phase der Wissensmanagementsysteme, hat man diesen Aspekt deutlicher berücksichtigt, nämlich die soziale Frage auch an der Stelle. Die Frage des Anreizes, würde der Ökonom sagen. Warum soll denn überhaupt ein Experte bereit sein, sein Wissen an so ein System preiszugeben? Er muss doch immer Angst haben, er muss doch immer Gefahr laufen, wenn er all sein Wissen preisgegeben hat, dass er dann überflüssig wird, dass er dann vielleicht keine Arbeit mehr haben wird. Solange er also sein Expertenwissen nicht preisgibt, hat er vielleicht doch eher eine Beschäftigungsgarantie. Also der Anreiz, warum Experten überhaupt bereit sein sollten, ihr Wissen über eine Wissenserwerbskomponente in ein solches System hineinzustecken, wurde damals nicht diskutiert, wurde später aber dann diskutiert. Hier ging es um die rein technische Umsetzung an dieser Stelle. Dann haben wir die Inferenz- oder Problemlösungskomponente. Und hier wird das deutlich, was man versprochen hatte und was man damals bis auf kleinen Gebieten niemals erreicht hat. Nämlich man hat großspurig gesehen, eigentlich macht man hier schon wieder den gleichen Fehler, den wir bei den ersten Ansätzen der Management-Informationssysteme auch gemacht haben und der wahrscheinlich auch symptomatisch ist für die Informatik, vielleicht natürlich dann auch im Weiteren für die Wirtschaftsinformatik, dass wir zu viel versprechen, nämlich die Inferenz- und Problemlösungskomponente soll, und jetzt müssen Sie sich das auf der Zunge zergehen lassen, problemadäquat neues Wissen oder neue Lösungen aus der vorhandenen Wissensbasis generieren. Also die Grundidee dieser Expertensysteme war es, nicht nur das bestehende Wissen zu verwalten, nicht nur das bestehende Wissen zur Verfügung zu stellen, bei passender Gelegenheit, sondern sogar eigenständig, selbstständig neues Wissen zu generieren. Was natürlich sehr gewagt und sehr mutig war an dieser Stelle. Und weil diese Systeme das leisten sollte, ergibt sich auch die Konsequenz der nächsten Komponente daraus, nämlich die Dialog- und Interviewkomponente. Denn hier muss natürlich der Benutzer in einen Dialog mit einem solchen System treten können. Das heißt, er hat irgendein Problem und dieses Problem soll das Expertensystem für ihn lösen. Da muss natürlich das System erstmal wissen, was der Benutzer für ein Problem hat. Er muss interviewt werden. Wir müssen in eine Interaktion treten. Dann, wenn das System das also verstanden hat, wo das Problem liegt des eigentlichen Benutzers, kommen wir zur letzten Komponente. Auch die ist natürlich darauf, zielt darauf ab, dass wir hier neues Wissen am Ende generieren wollen. Nämlich, dem Benutzer muss ja das neu generierte Wissen dann schließlich auch noch erklärt werden. Das heißt, hier soll also Sorge dafür getragen werden, dass der Anwender das Problemlösungsverfahren, die Problemlösung auch tatsächlich nachvollziehen kann. Das war also die Grundidee des Systems. Es wird neues Wissen generiert, das, nachdem also man eine Fragestellung, eine Problemstellung im System verständlich gemacht hat, und am Ende kommt eine Problemlösung heraus, die dann dem Benutzer dann tatsächlich auch noch erklärt hat. Ja, da kann man natürlich sehen, zunächst denkt man natürlich, diese Systeme können also überall eingesetzt werden, im medizinischen Bereich, im naturwissenschaftlichen Bereich, auch im Umweltbereich, wo immer wir die Probleme haben. Wir haben ja wahnsinnig viele Probleme, die zu lösen sind. Das heißt, zunächst ist es unbegrenzt, wo es eingesetzt werden kann. Natürlich auch in der betrieblichen Praxis, im Bereich von Unternehmen, von Organisationen sollten die Systeme eingesetzt werden. Wir müssen aber davon dann realistisch sagen, dass diese Expertensysteme sich natürlich überhaupt nicht damals durchgesetzt haben. Denn es gab fundamentale theoretische Bedenken, die heute eigentlich auch noch angelegt werden sollte, nämlich gerade der Umgang mit künstlicher Intelligenz. Wir haben ihn wieder sehr aktiv in der Diskussion. Das ist natürlich nicht unkritisch zu sehen. Man muss auch nicht immer hinterfragen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Ab wann sollte man von künstlicher Intelligenz sprechen? Nicht jeder Algorithmus ist gleich auch künstliche Intelligenz. Also hier sehen wir ja nochmal deutlich an den Expertensystemen, dass tatsächlich neues Wissen, was bisher noch nicht existiert hat, erzeugt werden sollte. Also so weit sollten die Systeme gehen. Aber das ist nie realisiert worden. Gerade natürlich häufig auch aufgrund der hohen Komplexität, da sind wir wieder, und der wenig Strukturiertheit von den Problemen, von den Aufgabestellungen, dass sie dann natürlich die Lösung nicht realistisch umgesetzt werden konnten. Es gibt einige positive Eindrücke, gerade sagte ich im Bereich der Medizin, da kann man sich natürlich das sehr leicht vorstellen, dass man da vielleicht in gewissen Gebieten sehr strukturiert vorgehen kann. Wir sehen hier auf der zweiten Abbildung auch nochmal eine zur damaligen Zeit zur Ikone gewordenen Abbildung. Also manche Abbildungen werden ja quasi zur Ikone. Und diese Abbildung von Puppe hier, die beschreibt, wie ein Expertensystem aussehen soll. Wir haben den Nutzer, wir haben den Experten, wir haben die Interviewkomponente, Erklärkomponente, Wissenerwerbskomponente. Das Wissen, was abgespeichert werden sollte, die Wissensbasis, die Problemlösungskomponente, dieser Systemvorschlag, so theoretisch hier beschrieben worden ist, ist also nur in sehr kleinen Bereichen tatsächlich realistisch auch umgesetzt worden. Und man muss einfach sagen, dass diese Dinge natürlich immer wieder auftreten. Das hat ja auch nicht nur unbedingt etwas zu tun, ob diese Systeme tatsächlich auch neues Wissen oder neue Erkenntnisse generieren, sondern spannende Fragen, die wir heute ja genauso haben, gerade beim autonomen Fahren oder ähnliches, auch rechtlicher Art, ja, die natürlich bei Expertensystemen gelten. Wer haftet eigentlich für falsche Entscheidungsvorschläge? Jetzt erzeugt diese Maschine, dieses System neues Wissen, neue Erkenntnisse. Der Mensch handelt daran, aber das Ganze geht schief, das Ganze funktioniert nicht. Wer muss eigentlich zur Rechenschaft gezogen werden? Der Anwender, der bedenkenlos das Expertensystem einsetzt, oder derjenige, der das Expertensystem zur Verfügung stellt, oder vielleicht gar keiner, weil es ja das Expertensystem war. Also all diese Fragen sind damals schon aufgetaucht und gelten heute immer noch. Wir sehen also, wir sind da noch in einem sehr, sehr langen Prozess. Festgehalten werden muss aber, dass Ende der 1980er Jahre, als diese Systeme aufgetaucht sind, mit sehr viel Euphorie entgegengenommen worden sind, dass diese Euphorie natürlich auch wieder sehr, sehr schnell vorbei war. Also wir genau diese gleiche Bewegung hatten, erst totale Begeisterung und dann sind die Dinge an der Versenkung verschwunden. Dann kamen in den Ende 1990er, Anfang 2000er Jahre die Wissensmanagementsysteme auf, aber wenigstens eins weniger versprochen hatten. Da war man etwas vernünftiger an der Stelle. Man hat nämlich bei Wissensmanagementsystemen nicht versprochen, dass man neues Wissen generiert. Das ist der entscheidende Unterschied. Und heute sind wir eben wieder bei der künstlichen Intelligenz so weit, dass wir auch wieder mehr versprechen. Ja, da kommt vielleicht so etwas wie auch das neue Wissen aus der Informatik heraus. Aber ich denke, aufgrund der Erfahrung mit den alten Expertensystemen sollte man da auch sehr, sehr kritisch drauf schauen.